Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erst einmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallo Ina!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Im Anschluss an die Folge freuen wir uns immer über Feedback bei Instagram, TikTok oder gerne auch bei Spotify. Und dort findet ihr uns natürlich auch unter Transpondercode 77. Und damit starten wir dann jetzt direkt rein in die Folge. Nadja, sagt dir der Name Aerospaziale BAC etwas?
Nee, hört sich an wie ein italienisches Nudelgericht.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Eigentlich heißt es nämlich Aerospaziale BAC Concorde. Jetzt kommst du wahrscheinlich
ja,
drauf.
Ja, okay, alles klar.
Genau, es handelt sich um die umgangssprachlich genannte Concorde. Die Königin der Lüfte, wie sie von der Presse genannt wurde. Oder auch schöner weißer Vogel. Concorde ist französisch und bedeutet übersetzt Eintracht oder Einigkeit. Und inklusive der Prototypen wurden gerade mal 20 Stück gebaut und das in den Jahren 1962 bis 1979. Betrieben wurden die Concordes von British Airways und Air France in den Jahren 76 bis 2003. Sie war es, die es geschafft hat, die Strecke von Paris bzw. London nach New York in nur 3,5 Stunden zu fliegen und damit um die Hälfte schneller war als die in Anführungsstrichen normalen Passagierflugzeuge. Ein weiterer Unterschied zu den ganzen anderen Flugzeugen war die Flughöhe. Die Flughöhe, in der normale Flugzeuge fliegen, sind so um die 11.000 Meter. Die Concorde hingegen hatte eine Reiseflughöhe von 18.000 Metern. Ihr einzigartiger Deltaflügel war es, der es ermöglichte, den Luftwiderstand so sehr zu verringern, dass sie mit ihren 4 Triebwerken von Rolls-Royce auf eine Reisegeschwindigkeit von 2405 km/h kam, also Mach 2,2. Sie war nur 61,66 Meter lang und hatte eine Spannweite von 25,6 Metern. Insgesamt konnte sie 134 Personen transportieren, 128 Passagiere und 6 Crewmitglieder. Viele andere Hersteller versuchten damals auch Überschallflugzeuge zu bauen, unter anderem Boeing, Lockheed, North American und Tupolev. Und zu der Tupolev muss man sagen, das fand ich einen witzigen Fact, also die haben eine rausgebracht, die sah der Concorde so ähnlich, dass ab dem Moment, wo die das erste Mal gezeigt wurde, wurde sie Concordski genannt.
Ja. Concordski, ja, okay.
Ja, Concordski fand ich schon sehr lustig.
Ja, das stimmt.
Damals begann man damit zu planen und zu rechnen, dass sich ungefähr 200 ihrer Art verkaufen ließen und es wurden tatsächlich auch so viele bestellt. Allerdings auch genauso schnell wieder storniert. Überschallflugzeuge sind einfach zu laut für Starts und Landungen in besiedeltem Gebiet. In den USA zum Beispiel wurde der Überflug mit Schallgeschwindigkeit 1973 ganz verboten. Aber was ist genau der Überschallknall? Einige werden sich wahrscheinlich noch dran erinnern, in den 90ern soll man das immer ganz oft gehört haben. Ich persönlich habe das tatsächlich noch nie gehört.
Doch, doch, doch. Vor allen Dingen, wenn die Militärflugzeuge, was heute nicht mehr so oft ist, aber so vor ein paar Jahren, das hat man gehört.
Ja, also ich erinnere mich noch, dass diese Düsenjets halt unheimlich laut sind. Aber den Knall bewusst habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Noch, wie gesagt, also die fliegen ja auch über Mach. Ich weiß gar nicht, ja, genau. Noch schneller Mach.
Ja.
Mach 3 oder wie auch immer.
Ja.
Und da hörst du das auch.
Genau, der Knall entsteht nämlich, wenn ein Flugzeug immer schneller wird. Es schiebt quasi eine Schallmauer vor sich her und irgendwann ist das aber einfach nicht mehr möglich und die Maschine durchbricht diese Schallmauer. Und das ist das, was wir als Knall wahrnehmen. Im Flugzeug selbst ist das gar nicht zu hören, weil das eben viel schneller fliegt. Noch während der Bauphase schlugen Umweltschützer wegen ihrer großen Lautstärke Alarm und auch ein Grund, warum sie in den Jahren 64 schon abzeichnete, dass viele Länder und Flughäfen aus dem Grund gar nicht angeflogen werden dürften. Aber das Ganze war von Anfang an halt sehr politisch und eher ein Traum von Ingenieuren. Während der Ölkrise 1973 geriet die Concorde durch ihren hohen Treibstoffverbrauch noch mehr in Verruf und dann begann das große Stornieren der bestellten Flugzeuge. So wie zum Beispiel Pan Am 8 Stück stornierte, TWA 10 Stück und die beiden waren nur die letzten einer langen Reihe. Vorher hatten schon American Airlines 10 Stück storniert, Eastern Airlines 8, United Airlines 6 und die Lufthansa 3. Nur British Airways und Air France hielten an ihr fest. Vielleicht aber auch nur deshalb, weil die Flugzeuge erst bezahlt werden mussten, wenn sie Gewinn einbringen. Das war der Grund, warum 1979 der Bau nach nur 20 Stück eingestellt wurde. Nach vielen Tests, die alle zu dem Schluss kamen, dass eine Landung der Concorde nicht lauter ist als einer Boeing 747, bekamen sie auch endlich die Landeerlaubnis für die USA. Der erste Linienflug fand am 21. Januar 76 statt und erfolgte parallel. British Airways machte sich auf den Weg ins Königreich Bahrain und Air France startete in Richtung Rio de Janeiro. Erst über ein Jahr später begannen die Flüge auf der späteren Stammstrecke London Heathrow New York oder Paris Charles de Gaulle New York. Der erste Transatlantikflug einer Concorde startete am 20. November 77. Weiter gab es aber auch immer noch Flüge nach Barbados, Rio de Janeiro und Singapur. Und teilweise gab es auch Charterflüge von und nach Deutschland. Die Concorde stellte in ihren besten Jahren viele Rekorde auf. Unter anderem hält sie bis heute den Streckenrekord vom 1. April 81 zwischen Paris und New York in unter 3,5 Stunden. Weiter schaffte sie es im Zeitraum vom 15. bis 17. August 95 als schnellstes Flugzeug mit Passagieren die 36.784 Kilometer um die Welt zurückzulegen. Das Ganze dauerte 31 Stunden und 27 Minuten, inklusive der 6 Zwischenstops. Am 7. Februar 96 schaffte sie in 2 Stunden und 52 Minuten die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrt. Und auch Phil Collins konnte dank der Concorde 1985 zweimal beim Live Aid Konzert spielen. Einmal im Londoner Wembley Stadion und ein paar Stunden später im John F. Kennedy Stadion, New York. Die Ticketpreise lagen mit $7.000 ungefähr in der gleichen Preisklasse wie First-Class-Tickets anderer Flugzeuge. Und ein weiteres Unikat der Concorde war die bewegliche Nase. Diese konnte und musste je nach Geschwindigkeit hydraulisch gesenkt oder gehoben werden. Zur besseren Sicht war sie am Boden um 12 Grad nach unten gesenkt, konnte aber nur in der hochgehobenen Position die Schallmauer durchbrechen. Und aus Gründen der Aerodynamik zog man die Nase schon ab einer Geschwindigkeit von 460 km/h ganz nach oben.
Also es ist ja schon verrückt, wenn man überlegt, dass ein Flugzeug mit Machtgeschwindigkeit fliegt. Finde ich faszinierend, wirklich. Es ist echt schade, dass die das wirklich eingestellt haben.
Ja, da kommt auch nichts mehr dran. Also es fliegt ja nichts mehr so schnell. Also außer jetzt die Militärjets, aber Passagierflugzeuge in der Geschwindigkeit gibt es ja auch einfach
nicht. Ja, aber überleg mal, du bist 3,5 Stunden oder in 2 Stunden etwas bist du in New York drüben. Das ist doch...
Naja, vor allem, wir fliegen mittlerweile zum Mond und ich weiß nicht, das war irgendwie Technik aus den 60ern. Die haben das hingekriegt und jetzt...
Also heute müssen die ja ein Wahnsinnsflugzeug herstellen können.
Ja, und jetzt sind wir irgendwie im Jahr 2024 und...
sind auf dem Stand noch von jetzt wieder zurück, finde ich. Also
ja, genau. Also mit dem Airbus A380 und so, das wird zwar alles größer und... ne.
Aber A380 sind sie doch auch schon wieder dabei, das zu canceln.
Ja, genau.
Wenn man danach geht. Ja, also,
das stimmt. Das stimmt.
Wahnsinn.
Ja. So, kommen wir jetzt aber mal zu Flug AF4590. Und damit versetzen wir uns zurück ins Jahr 2000. Das Jahr, wo das Ende dieser großen Ära eingeläutet wurde. Es ist der 25. Juli 2000. Eine Concorde mit dem Kennzeichen F BTSC von Air France soll planmäßig um 15.30 Uhr auf dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle starten. Da aber der Pilot bei der Vorflugkontrolle einen kleinen Defekt feststellte, der erst behoben werden musste, verzögerte sich der Start. Aber um kurz nach 16.30 Uhr ist es dann endlich soweit und die Concorde mit insgesamt 100 Passagieren und 9 Crewmitglieder machen sich endlich auf den Weg zur Startbahn. Das Ganze war ein Charterflug der Reederei Deilmann, denn die Passagiere an Bord waren auf dem Weg zu ihrer Kreuzfahrt, die mit der MS Deutschland von New York aus Richtung Karibik gehen sollte. Im Cockpit sitzen zu dem Zeitpunkt der 54-jährige Pilot Christian Marty, sein erster Offizier Jean Marcot und Flugingenieur Gil Chardineau, plus einer Kabinenchefin und 5 Flugbegleiterinnen. Gemeinsam kommt die Cockpit-Crew auf über 23.000 Flugstunden und über 3.000 davon in einer Concorde. Dann ist es soweit und sie bekommen um 16.42 Uhr die Starterlaubnis aus dem Tower. Sie beginnen zu beschleunigen. Eine Boeing 747 hat eine Abhebegeschwindigkeit von 280 km/h. Die Concorde braucht mindestens 320 km/h Geschwindigkeit. Am heutigen Tag aber eher 350, denn sie ist schwerer beladen und hat sogar ihr Höchstabhebegewicht um 1 Tonne überschritten. Der Lotse beobachtet den Start aus dem Tower. Die 4 Nachbrenner der Triebwerke zünden. Sie erreichen V1-Geschwindigkeit oder auch Entscheidungsgeschwindigkeit. Das ist die maximale Geschwindigkeit, bei der ein Start noch gefahrlos abgebrochen werden kann. Sie überschreiten V1 und plötzlich zieht die Maschine nach links. Die Passagiere sehen Feuer. Ingenieur Chardineau will den Start trotz überschrittener V1 abbrechen, aber Pilot Marty zieht die Nase der Concorde hoch. Der Lotse, der sich den Start immer noch anschaut, sieht das Feuer, löst Alarm aus und gibt die Feuermeldung auch an die Piloten im Cockpit durch. Christian Marty versucht alles, um die Concorde unter Kontrolle zu bringen, während Flugingenieur Chardineau die Triebwerke links runterfährt und das Feuerlöschsystem aktiviert. Aber ohne die linken Triebwerke hat die Concorde viel zu wenig Schub, sie ist einfach zu langsam. Währenddessen räumt der Fluglotse den Luftraum rund um den Flughafen. Co-Pilot Jean Marcot ruft immer wieder, dass sie in La Bouchée notlanden sollten. Aber gleichzeitig kann das Feuer einfach nicht gelöscht werden und frisst sich immer weiter durch den Delta-Flügel. Dann kippt die Concorde plötzlich nach links und kracht unweit des Flughafens in ein Hotel. Bei diesem Crash sterben alle 109 Passagiere an Bord. Deutsche, Österreicher und Dänen. Auch am Boden sterben 4 Menschen. 2 Polinnen, eine Dame aus Algerien und eine aus Mauritius. Alles mit Ansehen musste der Fluglotse, der noch im Tower zusammenbricht und nicht mehr fähig ist, weiterzuarbeiten. Und das Ganze von Start bis zum Absturz dauerte nur 133 Sekunden. Und an die Bilder erinnere ich mich noch, dass man sah dann ja nachher auch so ein Video von so einem LKW-Fahrer irgendwie aufgenommen, wo sie so brennt, versucht zu steigen.
Erstmal das und dann nachher die ganzen Trümmerteile, da haben sie ja einmal schön draufgehalten.
Ja.
Ja, das habe ich auch noch vor Augen.
Das war schon heftig.
Ja.
Die ganze Welt steht unter Schock. Bis zu diesem Tag im Juli 2000 gab es noch nicht einen gravierenden Unfall mit einer Concorde. Und jetzt ist die Königin der Lüfte zur Todesfalle geworden. Die BEA, die französische Untersuchungsbehörde für Flugunfälle, kommt direkt zur Absturzstelle. Aber es dauert, bis sie mit den Ermittlungen beginnen können, da die vollgetankte Concorde so stark brennt, dass die Feuerwehr wirklich Probleme hat, diese zu löschen. Also beginnen sie, die Augenzeugen zu vernehmen. Der Fluglotse sagt aus, dass er die Flammen schon kurz vor dem Abheben der Concorde sah. Andere sprechen von einer Explosion. Aber wie kam es zu dem Feuer? Die Ermittler schauen sich die Startbahn genau an und finden eine lange Spur von verbranntem Kerosin und ein paar Metallteile. Es scheint fast so, als wären diese schon vor dem Start der Concorde abgefallen. Alles, was sie finden, egal ob auf der Startbahn oder an der Absturzstelle, wird in einen Hangar in der Nähe gebracht. Dort können sie alles genau analysieren. Sie finden auch den Stimmrekorder und den Flugdatenschreiber. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß man noch nicht, ob die beiden den Absturz unbeschadet überstanden haben. Unter den ganzen kleinen Teilen, die gefunden wurden, finden sich auch Teile der Reifen und ein verdrehtes Stück Metall. Ein weiteres Teil, das auf der Startbahn gefunden wurde, lässt sich schnell als Teil eines Tanks identifizieren. Insgesamt hat die Concorde 13 Tanks, einen am Heck und 12 verteilt auf die zwei Delta-Flügel. Nun wissen die Ermittler der BEA also, dass einer der Tanks schon vor dem Abheben beschädigt worden sein muss. Und dann tauchen Videos auf, die die letzten Sekunden des schönen weißen Vogels zeigen. Unter anderem das eines LKW-Fahrers. Und anhand dieser Bilder muss es ein Riesentankleck gewesen sein, denn nur so erklärt sich das große Feuer. Und dann meldet sich endlich das Hauptquartier der BEA. Sie haben es tatsächlich geschafft, den Stimmrekorder und Flugdatenschreiber auszulesen. Darauf ruhen jetzt alle Hoffnungen. Die ersten Minuten klingen ganz normal, doch plötzlich hört man ein lautes Knallen, was einer Explosion ähnelt. Danach zeigt sich, dass die Crew den Knall zwar gehört hat, aber von dem Feuer tatsächlich erst durch den Fluglotsen erfahren hat. Da es auch hier so ist, wie in dem letzten Fall von UPS Flug 6 und zum Beispiel die Reifen in den USA gefertigt wurden, schickt auch die National Transportation Safety Board Ermittler nach Frankreich. Die Reifen an einem Flugzeug sind aber keineswegs mit dem an einem Auto zu vergleichen. Sie sind besonders belastbar und nicht mit Luft, sondern mit Stickstoff gefüllt. War vielleicht ein Reifen schuld an dem Unglück? Platzte einer davon und durchschlug den Tank? Wie vorhin schon gesagt, gab es zwar in den letzten 31 Jahren keinen großen Unfall einer Concorde und doch gab es schon 6-mal geplatzte Reifen, bei denen es auch zu beschädigten Tanks kam. 1979 zum Beispiel war es genau so und eine Concorde musste daraufhin notlanden. Was hat also hier den Reifen platzen lassen? Die Ermittler schauen ein weiteres Mal die gesamten gefundenen Teile durch und dabei stoßen sie auch wieder auf das verdrehte Stück Metall. Bei genaueren Untersuchungen stellen sie fest, dass es tatsächlich zu einer Schnittstelle bei einem der Reifenteile passt. Aber woher kommt es? Die Ermittler fangen an, das Teil weiter zu untersuchen. Und währenddessen verfügt die BEA, dass solange nicht alles geklärt ist, alle Concords am Boden bleiben. Da der Unfall so viele Menschen verunsichert, entscheidet sich auch British Airways und groundet ebenfalls alle Concords. Dadurch stehen die Ermittler nun noch mehr unter Druck als eh schon. Von ihrem Ergebnis wird abhängen, ob jemals wieder eine Concorde fliegen wird. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem merkwürdig verdrehten Stück Metall. Einige finden, dass es aussieht, als würde es von einem anderen Flugzeug stammen oder von einem Servicefahrzeug, das regelmäßig die Rollbahn inspiziert. Allerdings kann schnell ausgeschlossen werden, dass es tatsächlich von einem Servicefahrzeug stammt, denn Tests im Labor ergeben, dass es aus leichtem Titan besteht und Nieten enthält, die oft im Flugzeugbau verwendet werden. Weiter finden sie rötlichen Klebstoff, mit dem eine Seite überzogen war. Und sie können feststellen, dass das Teil definitiv nicht von einer Concorde stammt. War das der Grund, warum Flug AF4590 am 25. Juli 2000 abstürzte? Da es öfter mal dazu kommt, dass Teile von Flugzeugen abreißen oder abfallen, gibt es regelmäßig Kontrollen der Start- und Landebahn. Das finde ich schon, dass da Teile einfach abfallen. Ich möchte nicht, dass in einem Flieger, wo ich drin sitze, irgendwelche Teile abfallen.
Nee, das würde ich auch nicht wollen.
Also,
aber du kannst mal sehen, trotz dieser ganzen Kontrollen und so, also wenn da echt eine Schlafmütze ist oder das doch nicht richtig gemacht wird, ne, also, oder es ist vorher noch dran und auf einmal ist auf der Startbahn und dann zischt es ab. Nee, das möchte ich auch nicht.
Gut, also, wir gucken mal weiter. Denn es wird jetzt eine Liste von Flugzeugen angefordert, die vor Flug 4590 starteten. Und da es um 13 Uhr die letzte Kontrolle gab, bezieht sich die Liste nur auf Flugzeuge, die nach 13 Uhr gestartet sind und landeten. Und damit lässt sich das Ganze dann tatsächlich auf zwei Flugzeuge eingrenzen. Eine Boeing 747 und eine McDonnell Douglas DC-10. Also schauen sich die Ermittler nun die Baupläne der Maschinen an Und dadurch kann die Boeing schnell ausgeschlossen werden und die DC-10 von Continental Airlines wird immer mehr zum Verdächtigen. Das verdrehte Metallteil wird nachgebildet, da das Original noch bei der Polizei ist. Und ein Ermittler der NTSB wird losgeschickt, um die passende Maschine zu finden. Das Ganze wird aber gar nicht so einfach, denn die McDonnell Douglas DC-10 ist mittlerweile wieder in den USA unterwegs.
Also das ist ja, was ich jetzt nachgelesen habe, ist, dass der Ermittler die Maschine tatsächlich gefunden hat.
Ja, er hat sie gefunden und es war ein Riesenzufall, weil er hat sie tatsächlich beim Abfliegen gesehen in Paris vom Flughafen und er konnte nicht sagen, was anders ist, aber er hatte das Gefühl, dass er irgendwie das, er hat es halt im Gefühl.
Ja, aber es ist ja verrückt, die ganzen Flugzeuge, ne, ja, also ich finde die Arbeit der Ermittler sowieso faszinierend.
Ja. Und manchmal
aus dem
kommt
Metallteil, entschuldige mal bitte, ja. Da würde ich nichts draus erkennen.
Ja, und ja. Dann kam wieder Kommissar Zufall dazu.
Richtig, Gott sei Dank.
Ja, das stimmt. Denn es ist tatsächlich das Unglaubliche passiert. Er hat die Maschine gefunden. In Houston in Texas war sie mittlerweile. Also setzte er sich in den nächsten Flieger und trifft sich mit den Verantwortlichen. Ein Mechaniker öffnet das Triebwerk und dann sehen sie es. Genau so ein Metallteil, wie das nachgebildete, fehlt. Man sieht sogar noch die roten Klebereste. Der NTSB-Ermittler nimmt eine Probe von dem Kleber und im Labor kann nun eindeutig festgestellt werden, dass es sich um den gleichen Kleber handelt. Auch die Nietenlöcher stimmen millimetergenau überein. Und anhand der Wartungsprotokolle lässt sich nachweisen, dass dieses Metallteil nur 16 Tage vor dem Unfall der Concorde an der DC-10 angebaut wurde. Es passte nicht genau und daher hat ein Mechaniker neue Löcher gebohrt, den Klebstoff aufgetragen und neue Nieten eingesetzt. Währenddessen testen Ermittler der BEA in Frankreich, ob dieses gedrehte Metallteil es schaffen würde, einen Reifen zum Platzen zu bringen. Und dafür nehmen sie wieder eine Nachbildung, legen diese vor einen Reifen einer Concorde, der an einem Anhänger befestigt ist und mit 25 Tonnen beladen wurde. Bei den 25 Tonnen handelt es sich um das Startgewicht einer Concorde. Der Anhänger setzt sich mit Hilfe eines Fahrzeugs in Bewegung und es knallt. Der Reifen platzt sofort. Das ist der perfekte Beweis. Jetzt geht es nur noch darum, das Ganze zu untermauern. Hat tatsächlich ein Reifen den Tank durchschlagen? Aber dann wäre die Stelle des Tanks nach innen gebogen und bei den gefundenen Wrackteilen war es genau andersherum. Die Stelle im Tank war nach außen gebogen, als wäre der Tank aufgesprengt worden. Die Ermittler fragen sich, wie das sein kann. War es doch anders? Hat doch etwas anders den Tank von innen gesprengt? Was die Ermittler wissen ist, dass die Tanks zu 100% gefüllt waren, als die Concorde an diesem Nachmittag zur Startbahn rollte. Also machen sie sich an eine PC-Simulation und versuchen herauszufinden, ob es möglich ist, dass der Tank an einer anderen Stelle getroffen wird und die Druckwelle dann so groß werden kann, dass er an einer anderen Stelle bricht, obwohl er woanders getroffen wurde. Eine Stelle, die vielleicht nicht so robust ist. Und tatsächlich, beim zweiten Versuch klappt es. Es ist wie bei einer Tsunami-Welle. Und jetzt sind die Ermittler sich zu 100% sicher, dass es genau so war. Ein Teil des Reifens muss gegen den Tank geschlagen sein, der Druck vergrößerte sich und dann brach der Tank an einer anderen Stelle, die nicht so stark war wie der Rest. Aber jetzt stellt sich noch die Frage, warum die Piloten den Start nicht doch noch abgebrochen haben. Bei dem Erreichen der V1-Geschwindigkeit hätten sie 1,5 Kilometer gebraucht, um zum Stehen zu kommen, und die Landebahn war nur noch 900 Meter lang. Es ging alles so rasend schnell und auch bei einer Vollbremsung wäre die Königin der Lüfte wahrscheinlich komplett zerstört worden. 2 Turbinen brannten und mit den verbleibenden 2 konnten sie nicht genug an Höhe gewinnen. Es fehlte einfach an Schub. Sie versuchten ja schon, den Luftwiderstand durch das Einfahren des Fahrwerks zu verringern, aber da auch das durch den Reifen zerstört wurde und sich nicht mehr einfahren ließ, hatten sie keine Chance. Das Feuer fraß sich regelrecht mit einer Temperatur von 1100 Grad durch den Deltaflügel. Als Unfallursache wird eben das Platzen des Reifens durch das nur 200 Gramm leichte verdrehte Metallteil genannt. Allerdings gibt es auch dort Kritiker, denn es soll Zeugen gegeben haben, die aussagten, dass das Triebwerk schon brannte, bevor die Concorde über das Metallteil gefahren ist. Diese Aussagen fanden aber keine ausreichende Berücksichtigung während des Verfahrens. Und so gehen Skeptiker davon aus, dass die zuständige Richterin den Mythos Concorde erhalten wollte und daher die ganze Schuld bei Continental Airlines sah. Im Untersuchungsbericht steht als wahrscheinliche Ursache schnelles Überfahren eines Teils durch eine 5 Minuten zuvor gestartete Maschine und Zerstörung des Reifens. Dann geht es darum, wie der Tank bersten konnte, also das, was ich vorhin schon erzählt habe. Und dann steht nämlich weiter im Bericht: Entzündung des austretenden Treibstoffs durch einen heißen Lichtbogen im Fahrwerksschacht oder durch Kontakt mit den heißen Teilen des Triebwerks, wobei sich die Flammen nach vorne ausgebreitet haben, was zu einem sehr großen Brand unter der Tragfläche des Flugzeugs und zu einem schweren Schubverlust an Triebwerk 2 und danach auch Triebwerk 1 führte. Es wird empfohlen, bessere und neuere entwickelte Reifen zu verwenden und die Tanks mit Kevlar auszukleiden. Auch Flughäfen verbessern die Kontrolle der Start- und Landebahn. Schließlich wog das kleine verbogene Metallteil nur 200 Gramm. British Airways und Air France verstärkten wegen der Empfehlung die Tanks mit Kevlar, verwendeten andere Reifen, und zwar die gleichen Michelin-Reifen, wie heute am Airbus A380 verbaut sind, und sie entnahmen ein paar Sitze aus der Passagierkabine, damit sie bei dem gleichen Startgewicht bleiben konnten. Und so konnten die Concordes 5 Monate nach dem Absturz wieder fliegen. Ausgerechnet am 11. September 2001 fand ein Versuchsflug über dem Atlantik statt, genau an dem Tag, als die Terroranschläge auf die USA verübt wurden. Und das Ganze war der Grund, warum der Flugverkehr weltweit einbrach. 2 Monate später, am 11. November 2001, startete wieder der erste Linienflug zwischen Paris bzw. London und New York. Und diesmal war alles anders. Man freute sich regelrecht über die Ankunft des Überschallflugzeugs und sogar New Yorks damaliger Bürgermeister Rudy Giuliani begrüßte die Passagiere persönlich. Aber dann kam das, womit niemand gerechnet hatte. Immer weniger wollten mit der Concorde fliegen. Die Betriebskosten stiegen aber immer weiter und daher kam es am 27. Juni 2003 zum letzten Flug von Air France und auch British Airways zog nach und startete am 24. Oktober 2003 ein letztes Mal vom Flughafen London Heathrow in Richtung New York. Der allerletzte Flug war ein Überführungsflug am 26. November 2003 von London zum Herstellerwerk nach Filton. 10 Jahre später, also 2013 und 14, startete die SCG, was für Safe Concorde Group steht, eine Petition, in der die Wiederaufnahme des Flugbetriebs gefordert wird. Und in der Petition steht: British Airways wird aufgefordert, die Möglichkeit einer Rückkehr der Concorde zum Flugbetrieb zu erörtern, da es sich um ein inspirierendes Flugzeug handelt, das eine Rückkehr verdient. Und da habe ich tatsächlich mal reingeschaut. Man kann nämlich auf die Petition noch zugreifen, ist aber schon geschlossen. Es haben aber tatsächlich nur 231 Personen dafür unterschrieben.
Ja, aber heute wird das garantiert noch schwieriger werden, wenn man das heute jetzt vielleicht nochmal öffnen würde.
Ja.
Ne, wenn das da wieder der Kneiber rauskommt, dass die das jetzt nicht verbessern würden oder so.
Ja.
Nein, ich denke mal, die wird nie wieder eine Chance haben, dass sie das nochmal aufarbeiten.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nun muss man ja auch sagen, die Concorde ist nur einfach Technik aus den 60ern. Aber es muss doch irgendwas geben, was die heutzutage, also ich
weiß. Es wird kommen. Also ich denke mal, in der Zukunft wird es kommen. Da werden auch die alten Flugzeuge ausgetauscht, sondern es wird ja dann ja immer mehr so Science-Fiction-mäßig.
Ja.
Ne, so, aber wie gesagt, die Concorde, nein, schade eigentlich, weil so wie gesagt, in 3 Stunden in New York zu sein, da hätte ich mitgemacht, ja.
Ja. mittlerweile sind alle 20 Concordes, bis auf die verunglückte und eine, die schon in Einzelteile zerlegt wurde, noch in Museen zu bestaunen. Und auch der Chefermittler der BEA hatte nach all dem nochmal die Chance, an Bord einer Concorde zu gehen und hat diese auch genutzt. Er berichtet noch heute von diesem wunderschönen Blau des Himmels in 18.000 Metern Höhe. Und wer heutzutage nochmal eine Concorde sehen möchte, es steht tatsächlich sogar eine in Deutschland. Im Technikmuseum in Sinsheim steht noch eine. Und ich habe mir die Bilder angeguckt. Es scheint sogar so, als wenn man tatsächlich reingehen könnte.
Ins Flugzeug?
Ja.
Okay.
Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber mein Plan ist es, mir das anzugucken. Ich werde berichten.
Ja, bin gespannt.
Und was man ja aber jetzt noch sagen muss, ist, wäre die Concorde pünktlich abgehoben? Also die hatte ja eine Startzeit von 15.30 Uhr. Und hätte die nicht diesen kleinen Defekt gehabt, was das Ganze verzögert hat, wäre wahrscheinlich einfach gar nichts passiert.
Nee.
Also die Ermittler sagen halt, es könnte sein, dass dieses Metallteil auch einem großen Flugzeug irgendetwas angetan hätte. Aber ja, weil dann wären die ja vor dem anderen Flugzeug gestartet und hätten...
Ja.
Das ist schon wieder so...
Ja, ich kann da gar nichts mehr so zu sagen, weil das einfach so unvorstellbar ist, ne?
Ja, es ist dass wieder dieses...
so ein blödes Metallteil...
Ja,
das und ausgelöst
ist
hat.
Ist ja ganz häufig so, ne? Dann irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Und genau
ja,
so war es da
wieder.
Aber es
ist das Schicksal, ne?
Ja,
das ist so
ganz schlimm.
Jetzt dran und.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, auf tragisch, sehr, sehr tragische Weise, ne?
Ja. Und damit sind wir jetzt auch am Ende der Story. Wir hoffen sehr, dass euch die Recherche und die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne einen Kommentar bei Instagram oder TikTok da. Natürlich unter Transpondercode 77. Jetzt hört ihr noch die besten Outtakes der Folge. Ich sage Nadja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich sage auch danke, dass ich wieder bei so einem spannenden Thema dabei sein durfte.
In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich höre mal. Ich höre mal.
Ich höre mal.
Wenn wir in unserem Fall ein Flugzeug, ja, ist auch deutsch. Während der am 7. Februar schafft... Am 7. Februar 96. Oder von einem Servicefahrzeug. Und genau die Maschine, die nur 5 Minuten vor der Concorde vom Paris, vom Flughafen, das ist auch ein Scheißtext, die Möglichkeit einer Rückkehr der Concorde zum Flugbetrieb zu erörtern, da es sich um eins... Ich sag wieder vielen Dank, Nadja, dass du dabei warst.
Ja.
Ich sag wie immer vielen Dank, Nadja, dass du da warst.